Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Humanistischen Magazin. Wir können das nur vermuten, weil uns die Zeugnisse fehlen. Aber anzunehmen ist es doch, dass Menschen recht schnell anfingen, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, sobald sie erst einmal klare Gedanken zu fassen vermochten. Erste Aphorismen über den Sinn des Lebens finden sich bereits im alten Ägypten. Seitdem wurde die Frage nach dem Sinn weder beantwortet, noch ist sie heute weniger aktuell. Wir beschäftigen uns deshalb heute mit der Sinnfrage aus humanistischer Sicht. Und Sie zu Hause mögen es damit anders halten, aber traditionell auf den Tisch gehört an einem Sonntag wie diesen ja ein Braten. Mit Kruste, ohne Kruste, Kalb oder Schwein, ganz egal, nur fleischig sollte es sein. Diverse Nahrungsmittelskandale und die Zustände in Mastbetrieben sollte man natürlich tunlichst ausblenden, ehe man seine Gabel in das Fleisch spießt. Womöglich vergeht einem sonst noch der Appetit. Aber warum essen wir überhaupt Fleisch? Und sollten wir es als Humanisten auch dann noch tun, wenn wir wissen, dass für unseren Genuss ein Lebewesen sterben muss? Darüber sprechen wollen wir jetzt mit Armin Pfahl-Trober. Herr Pfahl-Trober ist eigentlich Soziologe und Politikwissenschaftler. Das Für und Wider von Fleischkonsum beschäftigt ihn aber auch. Seit Jahren lebt er vegetarisch und das aus Gründen, die er uns jetzt vorstellen wird. Guten Morgen, Herr Pfahl-Trober.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ende November hielten Sie einen Vortrag in Nürnberg, die Ereignisse vor dem Schnitzel. Was ereignet sich da und warum sollten Humanisten sich überhaupt darum kümmern?
Ja, also der Titel ist deswegen gewählt, um deutlich zu machen, dass es eben Ereignisse vor unserer Nahrungsaufnahme gibt und wir uns mit denen in der Regel nicht beschäftigen. Und mein Vortrag, der sollte dazu dienen, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn es um die Ereignisse vor dem Schnitzel geht, da geht es natürlich auch darum, wer ist betroffen von diesen Ereignissen vor dem Schnitzel? Und das sind eben Schweine. Mhm. Die sind nicht so, wie wir alltagssprachlich immer meinen. Also wir bezeichnen ja Menschen, die wir unliebsam finden und sich schlecht benehmen als Schweine. Mhm. Das ist Schweinen nun gar nicht eigen. Das sind hochsensible, intelligente und soziale Tiere und leidensfähige Wesen, ganz wichtig. Und die ähneln in diesen Eigenschaften auch durchaus auch Hunden, die wir nicht essen, aber in anderen Kulturkreisen gegessen werden. Ja. Warum ist das problematisch? Das ist der Hintergrund dafür, was mit den Schweinen passiert. Sie haben natürliche Grundbedürfnisse, Gehen, Laufen, Nahrungssuche, Körperpflege, Sozialverhalten und natürlich auch Leben. Mhm. Und diese Grundbedürfnisse werden ihnen nicht zugestanden. 59 Millionen Schweine werden jährlich geschlachtet. Und wenn man sich dann einzelne Situationen anschaut, dann geschieht das alles in einer sehr brutalen Art und Weise. Ferkel werden ohne Betäubung kastriert, ihnen werden Schwänze abgeschnitten, Eckzähne abgeschnitten. Künstlich besamte Sauen leben auf ganz engem Raum, können sich kaum bewegen, ein Schritt nach vorn, ein Schritt zurück. Das war es dann, sie müssen sich häufig in ihrem Kot wälzen, wenn der nicht abläuft, oder stehen auf Spaltenböden, die sehr hart sind, die die Knochen schädigen. Und das ist auch vor der Schlachtung ein sehr schlechtes Leben, was sie da führen müssen.
Sie sagten 59 Millionen Schweine, das ist allein in Deutschland, ne?
Ja, genau, ja. Mhm.
Also weltweit sind das weit mehr Tiere, die dazu leiden haben.
Ja, natürlich, ja.
Da stellt sich natürlich die Frage, wir sind sehr, sehr viele Menschen und wenn Menschen gut ernährt werden sollen, ist es dann nicht bis zu einem gewissen Grad auch notwendig, dass wir Tiere zu unserer Ernährung heranziehen und dass auch die Tiere eben dafür leiden müssten?
Ja, eher das Gegenteil ist notwendig. Wir könnten den Hunger auf der Welt durch eine Umverteilung von Ressourcen problemlos aufheben. Das gilt allgemein, das gilt aber auch für die Frage des Fleischkonsums, denn die Herstellung von Fleisch als Nahrungsmittel ist sehr ressourcenaufwendig. Und wenn ich jetzt sozusagen das minimiere, indem ich vegetarische oder vegane Ernährung nutze, dann habe ich weltweit gesehen enorme Vorteile. Erstens, es entstehen sehr viele Flächen neu, die für die Herstellung von Futter für Tiere, die geschlachtet werden sollen, genutzt werden, die kann man dann eben auch für die Herstellung von Nahrung direkt für Menschen und nicht über den Umweg über Tiere nutzen. Das ist also ein wichtiger Gesichtspunkt. Es kann eine enorme Ressourcenersparnis geben, wenn Sie zum Beispiel für ein Kilo Rindfleisch 15.000 Liter Wasser brauchen und für ein Kilo Obst nur 900 Liter, also da über das 15-fache bei dem Fleisch, dann haben Sie hier enorme Ressourcenersparnisse, die eben auch den Menschen zugutekommen können. Und insgesamt ist die vegane oder vegetarische Ernährung auch gesünder als die fleischliche Ernährung. Das heißt, man lebt als Mensch dadurch eben auch gesünder.
Es gibt aber Menschen, die sagen, wir bedürfen doch des tierischen Proteins. Was würden Sie denen antworten?
Zunächst muss man mal ganz allgemein sagen, dass grundsätzlich eine vegetarische oder vegane Ernährung gesünder ist als eine fleischliche Ernährung. Es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen von Ärzteverbänden und Ernährungsexperten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA oder in Kanada, die das ganz klar festgestellt haben. Und es gibt aber einen bestimmten Punkt, der in der Tat etwas problematisch ist. Das ist das Vitamin B12. Und das kommt in natürlicher Form eigentlich primär in Tieren vor. Mittlerweile kann man B12 aber auch synthetisch herstellen. Das ist also die Alternative, die Menschen haben, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Man sollte sich, das ist der Rat vieler Ärzte, regelmäßig in Sachen des Blutbildes untersuchen lassen, ob man da keine Vitamindefizite hat. Das ist aber auch ein Rat, den man jedem Fleischesser geben sollte. Insofern ist das aus meiner Sicht kein tragendes Argument gegen den Verzicht auf Fleisch.
Was fangen wir mit diesem Befund an? Was meinen Sie? Reicht es, an die Vernunft zu appellieren oder braucht es Fleischverbote?
Grundsätzlich muss man zunächst mal sagen, dass das Bewusstsein für die Probleme des Fleischkonsums in ökologischer, gesundheitlicher oder ethischer Hinsicht zwar in den letzten Jahrzehnten sehr stark angestiegen ist, aber eigentlich nur eine Minderheit der Bevölkerung angeht. Das heißt, hier ist noch viel zu tun, was die Vermittlung vom Bewusstsein angeht und Gedanken über diese Problematik. Und insofern würde ich zunächst mal darauf setzen wollen, weil man für Fleischverbote keine politischen Akzeptanzen bekommt. Mhm. Wenn man aber weiß, dass Fleisch ungesund ist und negative Folgen auch für die Umwelt hat und für die Tiere hat und so weiter und so fort, dann kann man sich natürlich auch über Verbote oder offizielle Warnungen Gedanken machen. Wenn vor Zigarettenkonsum gewarnt wird als schädlich, gesundheitsschädlich, warum soll man nicht auch für Fleisch warnen als gesundheitsschädliches Produkt?
Herr Pfahl-Trober, vielen herzlichen Dank.
Bitte, bitte.
Sollten Humanisten Fleisch essen? Auch darüber sprachen wir mit dem Soziologen und Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Trober. Wir kommen nun zu unseren Kurzmeldungen.
Erfurt. Eine humanistische Entscheidung am Bundesarbeitsgericht. In einer Entscheidung am 25. Oktober sprachen die Richter einer konfessionsfreien Sozialpädagogin Entschädigung zu. Diese war offenbar wegen ihres Nichtglaubens bei der Besetzung einer Referentenstelle beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung übergangen worden. Zu Unrecht, urteilten die Richter. Sie sei deshalb vom Diakoniewerk zu entschädigen. Das Urteil zu kirchlichen Privilegien im Arbeitsrecht wurde von Nichtreligiösen ausdrücklich begrüßt. Michael Bauer, Vorstand des Humanistischen Verbandes Bayern, sagte, das Urteil sei wegweisend. Es stärke das wichtige Recht auf Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit für alle Arbeitnehmer in Deutschland. Fürth. Der Hospizverein Fürth und der Humanistische Verband Bayern haben sich auf den gemeinsamen Bau eines Hospizes in Fürth geeinigt. Dieses sollte schon in naher Zukunft den Bedarf an stationärer Sterbebegleitung in der Kleeblattstadt decken. Mit vielen Ehrenamtlichen leistet der Hospizverein Fürth seit Jahren ambulante Sterbebegleitung. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschloss der Verein Ende September, mit dem HVD Bayern als Partner nun auch den Aufbau eines stationären Hospizes in Fürth in Angriff zu nehmen. Um das geplante Hospiz so bald wie möglich eröffnen zu können, sind Hospizverein und HVD Bayern bereits auf der Suche nach geeigneten Immobilien in Fürth und Umgebung.
Solange Menschen denken können, fragen sie nach dem Sinn der Existenz und dem Sinn ihres Lebens. Sinnfragen taugen allemal für Kalenderblätter und Sprüchesammlungen. Karrierebibeln befassen sich mit Sinnkrisen in Jobs, seriöse Psychologen versprechen ebenso Abhilfe bei Quarterlife- und Midlife-Crisis wie Schamanen und windige Heilenergetiker. Wo kein Sinn zu sein scheint, stürzen Menschen in die Depression.
Die Sinnfrage ist insofern eine existenzielle und damit auch eine humanistische. Schweigen darüber verbietet sich. Frank Schulze ist Feierredner beim Humanistischen Verband Bayern. Hin und wieder spricht er auch über philosophische Themen. Gerade arbeitet er an einem Vortrag über den Sinn des Lebens, den er in München und Nürnberg halten wird. Im Gespräch trifft er zunächst eine Unterscheidung.
Zum einen frage ich nach dem Sinn des Lebens, also des Lebens als solchem, oder frage ich nach dem Sinn meines Lebens?
Das klingt beim ersten Hören vielleicht nach Wortklauberei, aber das ist es nicht. In dieser Unterscheidung kommt zum Ausdruck, dass, selbst wenn menschliche Existenz als solche überhaupt keinen Sinn hat, jeder Einzelne von uns seinem Leben durchaus einen Sinn geben kann. Oder nicht?
Jetzt war ich versucht zu sagen, natürlich, weil ich das so sehe und ich denke, Humanisten das so sehen. Aber es gibt eben viele Menschen, und darunter werden gerade einige sein, die an dieser Frage auch leiden, die das eben nicht so sehen würden. Das sind eben Menschen, die glauben, wenn es keinen übergeordneten Sinn gibt, von dem her ihre eigene Existenz sozusagen Sinn empfängt, dann können sie selbst dieser Existenz auch keinen Sinn geben.
Wir leben in einer weitgehend entzauberten Welt. Mythen haben ihre Kraft verloren. Wer glaubt schon noch daran, dass ein Gott die Menschen nach seinem Bilde schuf? Oder dass er ihnen gar eine Aufgabe gab? Nach allem, was wir wissen, ist menschliches Leben evolutionärer Zufall und keine Notwendigkeit. An einen höheren Sinn zu glauben, wird da schwierig. Umso wichtiger die Sinnstiftung im Privaten. Denn die Einsicht in den Nihilismus, wie es beim Philosophen Karl Jaspers heißt, führt zum Selbstmord.
Das heißt, wir sind sinnbedürftige Wesen. Wir müssen schon irgendwas finden, was uns Sinnerlebnisse verschafft. Und das kann natürlich sehr vieles sein, setzt aber eben voraus, dass wir auf absolute Antworten, auf die ganz großen Sinnkonzepte verzichten.
Die einen schrauben an Autos, die anderen züchten Kleintiere oder häkeln. Was einem diese Sinnerlebnisse zu schaffen vermag, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch.
Und das bringt mich jetzt schon wieder zu einer dieser goldenen Regeln, die Jürgen Alt vorschlägt. Eine lautet nämlich tatsächlich: Urteile nicht vorschnell über die kleinen Sinnantworten der anderen, wenn sie dir trivial oder dumm erscheinen. Also das Kleingärtnern oder die Briefmarkensammlung zum Beispiel.
Arroganz, sagt Frank Schulze, ist fehl am Platze. Wichtig und richtig sei nur, dass Menschen die große Sinnfrage für sich beantworten können. Natürlich fallen die Antworten dabei verschieden aus, doch das sei grundsätzlich nicht zu kritisieren. Mit allenfalls einer ethischen Einschränkung.
Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wenn Gott nicht ist mit Dostojewski oder wenn das Leben keinen Sinn hat als solches, dann ist alles erlaubt. Und das wäre auch keine humanistische Position. Aber sofern wir einen Sinn verfolgen, der andere nicht ihrer Sinnmöglichkeiten beraubt, dann kann das in der Tat im Prinzip alles sein.
Was ist der Sinn des Lebens und wie gebe ich meinem Leben einen Sinn? Darüber sprachen wir mit Frank Schulze, Philosoph und Feiersprecher beim Humanistischen Verband Bayern. Wenn Sie nun tiefer einsteigen möchten, liebe Hörer, hätten wir ein Buch, das wir Ihnen gerne ans Herz legen wollen. Wenn Sinn knapp wird. Über das gelingende Leben in einer entzauberten Welt, heißt es. Geschrieben hat es Jürgen August Alt. Und erschienen ist es bereits 1997 im Campus Verlag. Es laufen damit die letzten Sekunden unseres humanistischen Magazins in diesem Jahr. Wenn Sie mögen, schalten Sie auch 2019 wieder ein. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Das nächste humanistische Magazin hören Sie am 24. Februar um 6:30 Uhr. Natürlich hier auf Bayern 2.